Herzlich willkommen zum Ja-Podcast mit Simon
und Moritz
und Basti.
Heute geht es um eine Prognose für das Jahr 2060.
Viel Spaß. Ja, ich habe mir überlegt, dieses Thema mal in Angriff zu nehmen, weil ich häufig mit meinem CrossFit-Trainer über politische Sachen diskutiere. Es ist ganz lustig und auch interessant, einfach da seine Meinungen auszutauschen. Wenn wir jetzt da so vor Ort sind beim Training oder so, passiert das meistens eher nicht, aber wir schreiben dann so über WhatsApp und er schickt mir irgendwelche TikToks und ich schicke ihm dann meine Meinung dazu und so weiter.
Das ist sehr interessant. Ich habe mich gerade schon kurz gefragt, wo du da zwischen deinen High-Intensity-Workouts noch politische Diskussionen führst.
Nee, gar nicht. Aber er meinte so, ja, das ist ja schön und gut, an was du jetzt so alles glaubst im Moment, aber schreib das doch mal auf und dann guck in 20 Jahren nochmal, ob du das immer noch so siehst.
Ah, also hat er auch Zukunftsvisionen für 2060?
Nein, nicht unbedingt, aber er meint einfach, wenn man älter wird, dann sieht man die Welt halt ein bisschen anders.
Ah, okay.
Und dass nur unsere Differenzen eigentlich darin bestehen, dass ich noch nicht so viel Erfahrung habe und das alles noch nicht richtig verstehe.
Ah, ja. Okay.
Und natürlich sehe ich das nicht so, aber trotzdem kann es ja nicht schaden, das mal festzuhalten, woran man jetzt glaubt, um sich später auch halt mal überprüfen zu können, weil es ja trotzdem spannend ist, egal ob das jetzt nur stimmt, was man jetzt denkt oder halt nicht. Natürlich ist es spannender, wenn es nicht stimmt, aber bei allen Sachen möchte man ja auch, dass es so in Erfüllung geht.
Mhm.
Und deswegen haben wir uns jetzt hier spontan gedacht, wir gehen einfach mal so ein paar Kategorien durch, die unser Leben und das um uns herum betrifft. Und als erstes.
Warte, ganz kurz. Ja, erstmal würde ich nochmal kurz sagen, cool, dass du, dass Basti dabei ist. Hi. Und ich wollte noch sagen. Und ich wollte noch sagen, du hast den CrossFit-Trainer auch dann kennengelernt.
Ja.
Weil ihr ja heute beim CrossFit wart. Okay. Und wie war dein Eindruck? Konntest du quasi schon von weitem seine politische Einstellung guessen? Oder ist es quasi schwierig?
Nee, ich habe auch nur gestern mit ihm zu tun gehabt, als ich, also eigentlich wollte ich auch gestern schon CrossFit mitkommen.
Ach so.
Nee, wollte ich eigentlich. Ja. Aber gestern hatte dann doch die Bahn irgendwie so eine Stunde Verspätung und deswegen hat es nicht mehr ganz geklappt. Aber ich habe den Trainer trotzdem noch gesehen und mit ihm kurz gequatscht, weil ich kurz noch reingegangen bin und auf Simon gewartet habe, bis er fertig war mit seinem Training.
Mhm.
Ja. Und habe ich kurz ein bisschen Smalltalk mit ihm geführt, aber wir sind dann nicht in die politischen Tiefen gegangen.
Ja, okay. Also, wir kommen so super miteinander klar. Es ist jetzt gar nicht so, dass irgendwie unsere unterschiedlichen politischen Einstellungen da uns irgendwie einschränken. So, alles cool. Und während des Trainings kriegt man das, wie gesagt, auch gar nicht mit. Aber sag mal kurz noch zu deiner CrossFit-Experience. Wie fandest du es denn heute?
Ja, übelst anstrengend. Also ich dachte eigentlich, ich wär sportlich. Aber da wurde mir bewiesen, ich bin nicht sportlich. Eigentlich. Also das war echt heftig. So, wir haben so immer quasi drei so Blöcke gemacht, wo wir jeweils zwei Übungen gemacht haben, immer unterschiedliche. Und schon nach den ersten zwei Übungen war ich quasi schon komplett durch, bei 2 von 6. Da hätte ich eigentlich schon so aufhören können.
Ja, wir haben einen M-Rap gemacht, also as many reps as possible. Und das war so aufgeteilt, dass wir 8 Minuten haben, jeweils für einen Block. Und in diesen 8 Minuten macht man halt so viele Wiederholungen, wie man kann. Das waren Thrusters in Kombination mit Klimmzügen im ersten. Mhm. Dann im zweiten
Das ist aber auch fies.
Deadlift und Burpees.
Die Sache alleine schon 24 Klimmzüge sind halt, nee, es waren ja sogar mehr. Nee.
Ja, wir haben 5 Runden beim ersten geschafft, also 6 mal 5, 30.
Das ist halt schon deutlich mehr, als ich sonst mache.
Ja, aber Kipping, also jetzt nicht strict. Und dann die letzte Runde war Push-Ups und Toast-to-Bar. Das war nicht das Leichteste, oder?
Na, die Toast-to-Bar habe ich dann nicht mehr geschafft.
Ja, du hast dann Knees-to-Elbow gemacht.
Ja.
Aber war trotzdem gut.
Ich glaube, ich fand die Thrusters am schwierigsten. Ich fand
die Thrusters waren eigentlich auch mit 40 Kilo angesetzt.
Schön.
Ja, haben wir dann auch runterskaliert auf 30 nach den ersten 2 Runden.
Ich finde, da kann ich mich erinnern, dass ich da in Frankreich immer das Gefühl hatte, ich konnte halt die Technik nicht so gut und dann waren die wirklich 100-mal schwieriger, weil man ja quasi eigentlich sich so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Hüfte so rauspusht, dass man quasi oben mit den Armen eigentlich zumindest nicht mehr die 40 Kilo dann in dem Fall hochdrückt, sondern ein bisschen weniger im Idealfall. Und wenn man das halt aber nicht macht und sozusagen erst einen Squat macht, dann wartet und dann einen Clean Press hochmacht, dann schafft man halt nichts. Ja.
Ja. So war es gewesen.
Das ist aber cool. Naja, da hast du ja völlig alles mitgenommen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Kann ich jedem empfehlen, so der mal kurz vorm Kotzen sein will.
Ist auch irgendwie so ein klassisches Crossfit-Workout, weil so es ist so irgendwie im Minutenbereich und trotzdem hast du irgendwie so 6 Übungen gemacht. Ja. Und alle bis zum Max. Ja. Ja, ist nicht schlecht.
Ja, und eigentlich hat das ganze Workout nur 28 Minuten gedauert und dann war er trotzdem tot.
Hm. Also das war wirklich krass, ja. Ja.
Gut, so ich setze nochmal an. Mhm.
Achso, ganz kurz, danke, dass ich dabei sein darf.
Und zwar, erstes Feld haben wir uns überlegt, wie sieht die Politik 2060 aus? Und die erste Frage, die uns da in den Kopf kam, war, gibt es noch unsere deutschen Grenzen, so wie es die jetzt gibt? 2060? Interessiert uns Moritz' Meinung am allermeisten.
Was denkst du? Ich war ja immer der die in der Schule die Grenzen verschieben wollte, oder? Stimmt, deswegen fragt ihr. Nee, also sind die Grenzen 2060 noch so wie jetzt von Deutschland?
Das sind 40 Jahre. Also die deutschen Grenzen gibt es jetzt ungefähr seit, sagen wir mal, naja, das sind 70, 75, also, 78 Jahren.
Aber vielleicht auch so ein bisschen, ob sie auch die gleiche Bedeutung haben noch oder ob die vielleicht wichtiger oder weniger wichtig geworden sind.
Okay. Richtig. Also ich würde sagen, erstmal prinzipiell hat sich an der Karte ändert sich nichts.
Okay.
Ich würde sagen,
Deutschland ist noch ein Nationalstaat?
Deutschland ist noch ein Nationalstaat. Und ich würde, also wenn du so auf die Karte guckst von Europa, wenn sich da Deutschlands Grenzen ändern im Sinne von Deutschland wird größer oder kleiner, dann ist irgendwas ganz gewaltig schief gegangen, würde ich sagen.
Guter Punkt.
Dann gibt es natürlich noch die Option, wie wichtig das noch ist. Also ich schätze mal, man könnte sich natürlich jetzt überlegen, wie es zum Beispiel mit der Europäischen Gemeinschaft weitergeht und so und ob sich nicht da noch was so weit entwickelt, dass man sozusagen sagt, okay, es gibt keine Nationalstaaten mehr, sondern das ist dann so eine Grenze wie zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt oder so, die halt keinen juckt.
Ja. Hm.
Ich würde schätzen, dass das, wenn das irgendwann mal passiert, länger dauert als 40 Jahre, weil das gerade einfach nicht Phase ist. Aber ja, ich glaube, ich würde sagen, was die Grenzen angeht, ist es ungefähr wie jetzt. Tendenz, okay. Grenzen spielen eine weniger große Rolle, aber das ist eher so ein Wunschdenken von mir. Da weiß ich jetzt nicht, inwiefern das based ist. Ja. Also da habe ich jetzt keine Fakten zu.
Also ja, ich denke habt ihr auch, euch überlegt? Dass Europa an sich natürlich eine super Sache ist. Das ist jedenfalls meine momentane Ansicht. Und dass wir auch als Stimme in der Welt irgendwie nur eine Chance haben, Einfluss zu nehmen, wenn wir halt als Europa reagieren und nicht als Deutschland oder als Frankreich oder als Polen oder weiß ich nicht was. Und deswegen würde ich mir auch halt wünschen, dass diese Grenzen da auch weniger wichtig sind, weil ich denke, dass es dann auch schon eine Wertegemeinschaft auszeichnet, wenn man sich halt weniger voneinander abgrenzt, dann hat man auch ähnlichere Werte irgendwie. Und auch jetzt ist es ja zum Glück schon so, dass die Grenzen an sich wenig bedeuten. Die Frage wäre halt, was ist noch eine höhere Stufe der Integration, die man halt schaffen kann als jetzt? Also haben die Leute auch nicht mehr das Gefühl, in Deutschland zu wohnen, sondern in der EU. Das wäre zum Beispiel interessant. Und das denke ich aber, würde man ja nur erreichen, wenn man auch irgendwie eine gemeinsamere Regierung hat, die mehr Einfluss nehmen kann als jetzt. Also wenn so ein Europaparlament größere Einflüsse hat auf tatsächliche Gesetze in den einzelnen Bundesländern, wie die gestaltet werden und so weiter. Mhm. Bundesländern, in den einzelnen Staaten, meine ich.
Ja. Basti,
was denkst du?
Ja, ich bin da auch dabei. Also so das Wunschdenken ist natürlich, dass die EU stärker zusammenrückt und die Grenzen vielleicht weniger relevant sind. Einfach auch aus dem Grund raus, dass natürlich irgendwie so ein Luxemburg oder so auf egal welcher Ebene eigentlich keine Chance hat gegen die USA oder Russland oder China oder so. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, sich zusammenzutun. Und auch Deutschland ja nicht so wirklich alleine.
Ja.
Um da einfach irgendwie relevant zu bleiben. Und so diese, was die Gesetze angeht, gibt es ja jetzt schon viel, wo die EU auch vorgibt, wie sieht das aus. Und die Länder quasi nur so ein bisschen die
Ausgestaltung
machen. Ja, genau. Jetzt zum Thema Datenschutz zum Beispiel oder sowas gibt es ja EU-Vorschriften und die Länder müssen das dann entsprechend umsetzen.
Ja.
Und ich glaube, in so eine Richtung könnte es weitergehen, dass das mit mehr Gesetzen so gebaut wird.
Und auch der Haushalt vielleicht noch mehr vereinigt wird. Also wir haben ja jetzt schon einen EU-Haushalt, der zum Großteil im Moment einfach für Landwirtschaft ausgegeben wird. Aber da gäbe es ja auch noch andere Bereiche. Ich meine, man könnte auch auf EU-Ebene irgendwie einen Sozialstaat bauen.
Ja, ja.
Und Versicherungen oder Steuern quasi einnehmen und auszahlen.
Mehr da muss halt irgendwie, müssen die reichen Länder, sag ich mal, mitspielen. Also vor allem Deutschland.
Das ist das Ding, wollen wir das überhaupt?
Für die ist es ja ein fettes Minus am Ende. Erstmal.
Das, genau, aber das ist halt die Frage, wie lange ist das so ein Minus? Also im Moment lebt ja Deutschland, oder lebt es völlig übertrieben, aber wir profitieren jedenfalls hart davon, dass wir so Kredite austeilen an andere Staaten und die retten, in Anführungsstrichen, weil wir am Ende das halt alles zurückhaben wollen, plus Zinsen.
Ja.
Und das läuft halt richtig, richtig gut.
Okay.
Und das wäre dann natürlich nicht mehr so ein Ding, ne? Wenn das Geld ein bisschen weiter oben vereinnahmt und verausgabt wird. Weiß ich nicht, ob wir das als Deutschland so toll finden. Aber andererseits, wenn du es halt dadurch schaffst, die Europäische Union mehr anzugleichen und als eine Wirtschaftskraft nach vorne zu bringen, gibt es natürlich im Endeffekt dann schon viele Vorteile auch wieder für Deutschland. Dann hast du da halt auch wirklich stärkere Absatzmärkte wieder innerhalb der EU. Und wenn die Kaufkraft angeglichen wird, können sich die Leute halt auch teurere Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, leisten. Und dann können eben auch Produkte in Deutschland wieder hergestellt werden, wo man jetzt sagt, hey, da sind ja aber die Löhne viel zu teuer, wenn das halt alles angeglichener wäre. Hat Vor- und Nachteile.
Ja. Wo ich auch gespannt bin, was auch in die Richtung geht, ist, ich bin ja so ein bisschen Fan von der Partei Volt. Einfach weil sie so eine länderübergreifende Partei ist, weil ich dieses Konzept ganz geil finde, dass eine Partei in mehreren Ländern quasi existiert und eigentlich als eine Partei agiert. Und da bin ich gespannt, ob sich so ein Prinzip irgendwie durchsetzt oder nicht. Oder also ob das.
Aber du würdest drauf hoffen.
Ich fände es eine coole Idee. Ich weiß jetzt ich noch nicht ganz, welche Auswirkungen es im Genauen hätte. Aber ich finde es erstmal einen coolen Ansatz.
Ich habe. Das war interessant, weil ich habe vor der Europawahl, ich glaube, war das die erste Wahl, die wir machen konnten?
Ja, I don't know. Also ich zumindest, glaube ich.
Ja, ich glaube nämlich, ich auch. Auf jeden Fall, da habe ich auch mir so, fand ich auch Volt mega. Und das ist, glaube ich, auch bei so einem Wahlomat so bei mir mega weit oben rauskam. Und ich habe sie dann doch nicht gewählt, weil dann war ich auch so, aber sie kriegen eh nur wie viel Prozent, ich weiß nicht. Sie sind, glaube ich, schon im EU-Parlament, aber jedenfalls nicht so stark vertreten. Aber ich fand es auch ziemlich cool, was die gemacht haben, ja. Ja.
Ja. Aber also gut, ich glaube nicht, dass sich sowas durchsetzt, dass eine Partei länderübergreifend so stark agiert. Ich meine, wenn dann eher so eine größere Partei wie jetzt schon ist, meine ich, es gibt ja ähnliche Grüne zum Beispiel auch in anderen Nationalstaaten, so, die sich dann im EU-Parlament ein bisschen zusammentun. Aber dass sie jetzt eine gemeinsame Parteiführung haben, glaube ich eher nicht, dass das funktioniert.
Also was denkt ihr denn jetzt, weil ihr habt ja jetzt quasi auch einfach gesagt, was ihr euch quasi wünscht. Und was denkt ihr, wie es sein wird?
Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass Europa 2060... mehr Einfluss auf die Nationalstaaten hat als jetzt. Dafür gehen einfach zu viele Tendenzen im Moment eher davon weg und einige populistischere oder rechtere Bewegungen in den einzelnen Nationalstaaten haben auch weniger Bock auf Europa. Kann natürlich bis 2060 auch wieder anders aussehen, aber im Moment würde ich eher sagen, das
bleibt ungefähr bei dem Status, den wir jetzt haben. Und wir schaffen es leider nicht mehr, uns zusammen zu tun und mehr zu integrieren. Und vor allen Dingen nicht, uns wirtschaftlich stärker anzugleichen. Das glaube ich auch nicht.
Was meinst du mit angleichen?
Na, dass es nicht mehr so einen großen Unterschied gibt zwischen den reichen und den ärmeren Staaten.
Ach so, okay.
Das glaube ich bis 2060 ja auch nicht. Ich glaube, dafür gibt es so viele Krisensituationen, wo dann doch jeder lieber auf sein eigenes Wohl guckt in dem Moment. Was natürlich irgendwie blöd ist. Auf der anderen Seite gibt es auch da in unserer Generation natürlich auch nochmal ein anderes Level von Verknüpfung und vielleicht schafft man dadurch ein größeres Gemeinschaftsgefühl, weil das habe ich halt jetzt ja auch schon immer mal, dass man so denkt, hey, irgendwie so diese ganze Welt ist ja, sind so alles die gleichen Menschen, mehr oder weniger. So. Die gucken am Ende auch den gleichen TikTok-Algorithmus wie ich.
Daran liegt es am Ende, dass alle Leute sich gut verstehen. Naja, TikTok aber rettet so, eigentlich die Menschheit.
Weißt du, es ist ja schon auch nochmal eine andere Ebene von Verknüpfung und auch gerade dieses Vorwärts- oder dieses progressive Denken für die EU ist ja auch in der jüngeren Generation viel stärker vertreten als in der Generation, wo es vielleicht auch die EU noch gar nicht gab. Also da gibt es ja immer noch Leute, die sind am Wählen, wo es noch keine EU gab.
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Welche Generation ist denn die letzten, die es noch so gibt, wenn 2060? Also welchen Geburtsjahrgang ist denn so der älteste, den es gibt?
Da kommen wir ja gleich noch drauf. Wie die Lebenserwartung.
Also das wird so, das sind ja quasi 2060
für die politischen Ansichten.
Ja.
Das sind ja quasi dann unsere Eltern so in den so 90 und älter, oder?
Genau, also unsere Elterngeneration ist die letzte, die es dann noch gibt.
Die sind wahrscheinlich gerade noch so am Start.
Manche mehr, manche weniger.
Und da gibt's halt so und solche, ne? Was die EU angeht.
Ja, aber das gibt's, glaube ich, in unserer Generation auch. Also,
aber
ich
weiß nicht mal so diese Wahlen am PESTA, wo auch irgendwie so 20% irgendwelche rechtsextremen Parteien gewählt wurden oder sowas? Das war auch erschreckend.
Auf jeden Fall habe ich damals noch FDP gewählt, das weiß ich.
Fun. Ich habe jetzt einen Zeitartikel gelesen über so eine Schule in Cottbus, in der Nähe von Cottbus, also Brandenburg, wo die das auch gemacht haben. Und da wurde eine Koalition aus NPD und AfD gewählt. Oh. Das ist auch wild. Das ist so richtig wild.
Scheiße, Alter.
Und da gab es quasi so, die haben halt, der Artikel, da ging es nicht um die Wahl, sondern nur darum, dass die einfach Probleme haben mit, da ging es ein bisschen darum, dass natürlich irgendwie Nazis, die Kinder bekommen, dann auch ihre Einstellungen weitergeben und das ist so ein bisschen in den Dörfern da ringsrum so ein bisschen zu sehr verankert war. Aber das fand ich dann auch erschreckend, weil wenn man sich vorstellt, dass man dann an so eine Schule geht und vielleicht irgendwie nicht deutsch aussieht oder so, das ist ja nochmal Next Level, weil man hat ja an der normalen Schule schon irgendwie Rassismus und wenn du dann an so einer in den Cottbus landest, mies, ist scheiße. Naja.
Einfach nicht in Cottbus aufwachsen als Nichtdeutscher.
Ja. Auf jeden Fall würde ich das natürlich hoffen und ich glaube, Simon, das ist aber ein guter Punkt, was du gesagt hast, weil egal, ob das jetzt diese Connection, die man durch das Internet hat, ob das jetzt so ausschlaggebend schon ist oder nicht, ist es sicherlich ein Ansatzpunkt, wo auch eine gemeinsame Erfahrung irgendwie gefunden werden kann. Vielleicht. Und Leute irgendwie näher zusammenrücken. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das Internet kann natürlich auch sehr Leute spalten, isolieren. Und auch gerade, was so Themen dann angeht, wie Europa oder nicht, da muss bloß mal irgendein großer Medienunternehmer auf die Idee kommen, okay, ich will jetzt nicht, dass Nordspanien oder nordspanische junge Menschen glauben, dass die EU cool ist. Ich drehe hier mal ein bisschen was in den sozialen Medien und dann
ja, aber das finde ich auch immer wild. Das sind so Sachen, die gehen auch nicht so richtig in meinen Kopf rein. Also ich bin so damit aufgewachsen und ich weiß, ich kann nach meiner Meinung jedenfalls relativ schnell erkennen, was sind Fake News, was sind vertrauenswürdige Quellen, wo kommt irgendwie was her und wie ist was entstanden an Medien. Und das sehe ich völlig ein, dass das einer älteren Generation schwerfällt, die da nicht unterwegs ist. Mhm. Und dass aber trotzdem die
diese gleiche Angstmacherei und platte Reden und wirklich einfach Lügen sozusagen in unserer Generation auch so angenommen werden, als wären das Fakten. Das verstehe ich einfach nicht. Wieso? Also
Das ist halt oft auch quasi, ich glaube, da gibt es natürlich Beispiele, wo man einfach nur mit dem Kopf schüttelt. Also da bin ich voll bei dir, auch gerade was so viele solche Querdenker alternative News-Seiten angeht, ne, wo dann irgendwelche Leute so eine Nachrichtensendung machen, wo man das Gefühl hat, was qualifiziert dich gerade zu dieser Nachrichtensendung? das sehe ich schon ein, aber ich glaube, es gibt halt auch deutlich subtilere Sachen. Also zum Beispiel habe ich mir eine Zeit lang auch so Vorträge angeguckt von Wissenschaftlern, die gegen den Klimawandel argumentieren, ne? Sagen, Klimawandel ist nicht menschengemacht. Und wenn du dir den Vortrag anguckst, dann denke ich auch die ganze Zeit, was erzählt der für einen Quatsch. Aber halt vor allem, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, denke ich, was erzählt der für einen Quatsch, weil ich mit der Vorannahme daran gehe, dass alle Wissenschaftler Quatsch sind, die sagen, dass der Klimawandel nicht menschengemacht sind. Deswegen sage ich, dass es total bescheuert ist. Und nicht, weil der so besonders komisch sich verhält. Ich kann dann halt im Nachhinein googeln, dass der irgendwie von Shell gesponsert ist. Aber trotzdem, wenn ich das nicht wüsste, ja, und das ist vielleicht jemand, der bei mir, den man vielleicht schon kennt und der ansonsten vielleicht auch ganz normal, der hat ja wahrscheinlich sonst auch normale Positionen. Ich fände den irgendwie credible. Dann würde ich mich schon fragen, ob das alles Quatsch ist, was er erzählt. Und ich glaube, es ist halt oftmals, ja, nicht alle Leute lassen sich von so dummen Sachen abholen, aber ich glaube, es gibt das halt auch in viel subtiler, wo man das, wo einem das dann schwerer fällt, das immer so auseinanderzuhalten irgendwie.
Ja, aber du kannst halt auch trotzdem, auch selbst bei so einem wissenschaftlichen Vortrag, halt den Großteil einfach googeln und dann kannst du halt gucken, was ist denn aber die große wissenschaftliche Meinung und wer hat denn ihn geproved und wer hat denn die anderen geproved?
Aber auch googeln musst du lernen. Also genau. Wenn du zum Beispiel googelst, warum ist der Klimawandel menschengemacht, wirst du Ergebnisse kriegen, die dir zeigen, warum ist der Klimawandel menschengemacht. Also das Internet hat ja einfach jede Information, die du haben willst.
Ja.
Egal was. Und du, wenn du nachsuchst, zeigst Informationen. Aber deswegen musst du halt die richtigen Fragen stellen, um dann auch seriöse Antworten zu bekommen.
Genau.
Wenn du nur nach Bestätigung suchst, wirst du Bestätigung finden.
Das ist richtig. Aber dass man da eben so leicht reintappt in unserer Generation, finde ich halt komisch. Also sicherlich passiert mir das auch mal. Das sehe ich jetzt gar nicht ausschließen, aber das ist so, dass man so grundsätzlich ganz schnell sich da von einzelnen Rednern da umschwingen lässt irgendwie und plötzlich alles da in Frage stellt und die Mehrheitsmeinung dann einfach komplett als Lügenpresse und alle erzählen nur noch Scheiße darstellt und sich die andere Seite deswegen auch nicht mehr anhören will. Das finde ich halt komisch.
Aber das ist auch eine sehr psychologische Frage, oder Moritz? Kannst du uns da erzählen?
Ja, nein, das stimmt. Also ich glaube, das ist ja nochmal was anderes. Also es gibt ja quasi zum einen dieses, also dass Leute sich informieren und dann sozusagen falsch informieren oder schlecht informieren und dann zu einer Position kommen. Und das andere ist aber, und das merken wir ja bei uns selber auch, ist ja, dass man quasi auch gar nicht so bereit ist, seine Meinung zu ändern, wie man das denken würde. Also es ist einfach sucky zuzugeben, dass man falsch liegt. Und vor allem auch sucht man ja automatisch immer nach quasi einfachen Lösungen und versucht die ganze Zeit alles in richtig und falsch einzuteilen. Und wenn einem dann natürlich diese ganzen sozusagen, also so Querdenker, die teilen natürlich einfach sehr doll in richtig und falsch ein. Und warum das attraktiv ist, das merken wir ja selber, weil wir würden ja auch die Querdenker, wir verurteilen ja quasi ein ganz bestimmtes Set an Menschen auch total pauschal. Also weil es einfach zu nervig ist, jedem Querdenker die Quellen hinterher zu tragen und zu sagen, warum das eigentlich Mist ist, was der macht. Aber wenn man ganz genau ist, ne, ist man ja selber auch total, also egal, ich könnte jetzt auf 10 Veranstaltungen von Querdenkern gehen und die Argumente, egal wie gut, würden mich nicht überzeugen, weil ich quasi diese Voreinstellung habe, nee, das ist es nicht. Und das ist ja eigentlich auch intellektuell nicht ehrlich, sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Man,
es kommt ein... Naja, weiß ich nicht. Also du bist ja, du baust dich ja auf in deiner Meinung, ne? Du sammelst ja Erfahrungen und du sammelst ja. Argumente und du sammelst Fakten in deinem Leben und die zahlen auf irgendwas ein. Und nur weil einer dann ein gutes Argument bringt, muss es ja trotzdem bis zum Ende stimmen. Und da kannst du kannst du ja alles, was wirklich falsch ist, am Ende irgendwo auseinandernehmen. Und du hast jetzt dieses Grundvertrauen, wenn du da erstmal reingehst und sagst, yo, hier, dies, das, ich weiß, dass es am Ende nicht stimmt. Deswegen kannst du schon am Ende hingehen und sagen, hey, dieses Argument macht am Ende keinen Sinn, wenn wir es mal bis zum Grund alles auseinanderfuddeln. Und du glaubst halt einfach im Vorhinein schon daran. Und das ist nur dann ein Problem, wenn du im Vorhinein daran glaubst, obwohl es nicht so ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, aber ich habe zum Beispiel, also ich will mal ein Beispiel machen, zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist was, wo ich viel drüber nachdenke, weil ich natürlich viel von dem, wo ich sage, dass die Institutionen sind stabil und ich vertraue auf die Informationen, die ich bekomme, kommt daher, dass ich einfach den Glaubenssatz habe, dass prinzipiell das, was ich in den öffentlich-rechtlichen Medien zu sehen und zu hören bekomme, kein kompletter Quatsch ist. So. Wenn im ZDF im Heute-Journal gesagt wird, dass dort und dort das passiert ist, dann ist das prinzipiell, glaube ich, denen das. So, und das ist natürlich, kann man da jetzt sagen, naja, aber die legen ja auch ihre Quellen offen und das ist, man kann das alles gut nachrecherchieren und so, bla bla bla. Aber trotzdem weiß ich, dass ich, wenn ich ehrlich bin, ist das auch was einfach meine Eltern mir weitergegeben haben. Und ich frage mich manchmal, wie das wäre, wenn jetzt meine Eltern mir von klein auf erzählt hätten, dass ich den Medien nicht glauben soll oder den Öffentlich-Rechtlichen nicht glauben soll, weil das alles Quatsch ist. Und dann kann ich das verstehen, wenn man dem einfach so sehr kritisch gegenüber eingestellt ist, dass man das dann auch irgendwie, ja, die Leute einfach für dumm erklärt, die sagen, na, du ist doch ganz klar, du kannst dich ja beim ZDF und beim Ersten informieren und Deutschlandfunk hören und dann bist du doch perfekt informiert. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe halt das Gefühl, man denkt immer, naja, also ich informiere mich ja ganz anders als so ein Querdenker. Aber ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass quasi ich bei anderen Quellen das Gefühl habe, das ist eine gute Quelle. Aber ohne, dass ich jetzt permanent dort recherchiere, ist ja nicht so.
Nee, aber du kennst schon mal immerhin das System dahinter. Und dadurch werden schon mal viele Fehlerquellen oder Tendenzquellen eben ausgeschlossen. So, du weißt so grundsätzlich, wie das aufgebaut ist mit Rundfunkräten und bla bla bla.
Ja.
Safe. Und wie ist das finanziert, unabhängig und so weiter.
Ja.
Aber natürlich gibt es halt trotzdem gute Schiebungen und wer stellt wen ein und so weiter, ne? Das ist schon.
Safe. Und ich würde ja auch trotzdem, klar, ich würde ja auch dafür argumentieren. Es ist jetzt, ich will ja jetzt nicht sagen, es ist, das erste ist genauso gut wie www.coronagibt'snicht.de, so, nur weil das irgendwie so. Aber ich will bloß sagen, dass man sich da, glaube ich, auch, wenn man sich dort reinversetzen will, wie man so alternativen Quellen glauben kann, ist, glaube ich, dieser Glaube, dass es prinzipiell das System funktioniert, ist quasi ein Glaubenssatz, der eher weitergegeben wurde, als dass man das jetzt permanent erlebt. Weißt du?
Richtig, aber ich glaube, du hättest ihn da eben auch erleben und erarbeiten können.
Voll. Aber das ist erstmal ein Statement so. Also das ist was, wo ich jetzt nicht sagen würde mit voller Inbrunst, jawohl, ich habe geguckt, ob das stimmt, dass die, also das ZDF sagt, 95% oder 99% aller KlimawissenschaftlerInnen sind sich einig, der Klimawandel ist menschengemacht, es ist hier Handlungsbedarf, dies, das. Das ist quasi dieses Statement, das ist was, wo ich sage, ja, naja, das würde das ZDF ja nicht sagen, wenn das das nicht wüsste. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da grundsätzlich mal 10 Sachen nachrecherchiert habe bis ins Detail, um mal zu schauen, wie die arbeiten. Das richtig. Wollte ich bloß sagen. Sorry, ja, für, ist aber vielleicht auch für zu weit.
Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ich glaube, es ist interessant, weil ich glaube, also ihr seid jetzt sehr davon ausgegangen, ich glaube, das ist so ein Denkfehler, wenn ich das mal so bezeichnen darf, dass Menschen Entscheidungen und Meinungen deswegen treffen und haben, aufgrund von Fakten, also dass sie das faktenbasiert machen. Aber ich bin zumindest der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch die Entscheidungen rein emotional trifft. Also selten auf Fakten, auf wirklichen Fakten basierend.
Ja, aber es geht ja nicht nur darum, wie du die Entscheidung im Moment triffst, sondern worauf du dich am Ende, also wenn du Sachen dann tatsächlich mal überprüfen willst,
ja,
worauf stützt du dich dann? Und ist es dann so, dass wenn dort, wenn du eine Quelle findest, warum glaubst du ihr dann, wenn du einfach eine Sache wirklich wissen willst? So.
Ja, weil ich ihr vertraue.
Wenn du ihr und vertraust?
Das ist was Emotionales, ob ich ihr vertraue oder nicht.
Oder bist du so, auch dass du Beispiel sagst, hey, ich guck dann mir eine Quelle an, die das Gegenteil behauptet und dann schaue ich, wer hat hier wen finanziert, wie sieht die Studie aus, mache ich das dann mal?
Genau, aber diese Analyse,
ja,
woher kommt das, ist ja eine Frage, kann ich dem vertrauen oder nicht? Und das ist meistens ja keine Ja-Nein-Frage, sondern, also am Ende hat ja irgendein Wissenschaftler mal irgendwas gemacht. Und dann ist jetzt die Frage, glaube ich dem das, dass das wirklich so passiert ist, sein Experiment zum Beispiel,
ja,
oder nicht?
Ja, also das ist so, ich weiß schon, was du meinst.
Also zum Beispiel, das ist ja auch der Grund, warum du jetzt nicht jede Info zum Beispiel von ZDF überprüfst, sondern einfach sagst, okay, die haben jetzt halt so in 90% der Fällen, stimmt das, was sie erzählen mit meiner Realität, die ich erlebt habe, stimmt das überein und deswegen vertraue ich denen. Deswegen genau, glaube ich denen, wenn die andere Sachen erzählen, dass das auch so stimmt.
Genau. Aber wenn, ja, wenn du jetzt auf was völlig Neues stößt, was eine Quelle ist, die du noch nie gesehen hast in deinem Leben, der du erstmal nicht vertraust, um der zu vertrauen, muss die bei irgendeiner Sache verdammt richtig liegen.
Ja, und meistens passiert ja dieses Vertrauen auch durch so ein Netzwerk. Und du sagst, hey, die Quelle hatte zum Beispiel mit dem zu tun und die hatte mit dem zu tun und das gehört zur Tagesschau. Und dann sagst du, okay, gut, die haben da so eine Connection zur Tagesschau. Deswegen scheint das jetzt nicht kompletter Irrsinn zu sein. Aber dann findest du vielleicht raus, okay, nein, die haben auch eine Connection zu Shell. Und dann sagst du, naja, da gucke ich jetzt lieber genauer hin.
Ja.
Oder irgendwas.
Ich habe letztens mir eine Hausärztin gesucht, weil ich ja krank war. Und da war ich auch unter anderem auf einer Webseite, wo es gab keine Maskenpflicht mehr im Wartezimmer. Gut, das gibt es bei vielen Hausarztpraxen nicht mehr. Aber da die war noch sehr impfkritisch. So, und aber der Outlook von dieser Webseite war gar nicht so nach Querdenker-mäßig, sondern die haben quasi. Die haben ganz viele Quellen von Paul-Ehrlich-Institut irgendwie zitiert. Paul-Ehrlich? Heißt das so? Ich glaube schon.
Du musst es wissen.
Die haben quasi Research zitiert von Portalen, wo wir auch in unserem Psychologiestudiengang die Paper herbeziehen und entweder die Leute sind komisch in einem Psychologiestudiengang oder das ist schon ein valides Portal. Von 2023 neuestes Research und da stand halt so, ne, wir verfolgen das mit, weil uns das interessiert und sind deswegen zu diesem Standpunkt gekommen. Wir informieren euch, aber wir sind der Meinung, die Corona-Impfung war und ist nicht immer angebracht. So.
Auch eine interessante Prognose für 2060.
Auch eine interessante Prognose für 2060. Auf jeden Fall wollte ich das nur kurz teilen, weil ich das Gefühl habe, diese Leute haben sich so viel mehr informiert, wenn das jetzt stimmt, was sie auf ihrer Webseite erzählen, als ich das gemacht habe. Ne?
Ja.
So, trotzdem wäre ich jetzt so, Querdenker. und das ist viel zu kurz gedacht, logischerweise. Weil, ne, eigentlich müsste ich mich jetzt damit auseinandersetzen, weil natürlich nicht alle Leute, die der Impfung kritisch gegenüberstehen, besonders nicht alle Ärztinnen sind einfach Leute, die sich vom System verarscht fühlen. Obviously.
Ja.
So. Da gibt's ganz viel Grauzone. Und ich glaube, man nimmt oft diese Grauzone nicht so richtig wahr und schiebt es dann auch in eine Schublade. Sorry.
Ja.
Zurück nach 2060.
Zurück nach 2060, aber grundsätzlich, um das nochmal einzufangen, alles, solange man sich selber der Sache noch bewusst ist, dass man eben auf bestimmte Quellen nur vertraut und dass man jetzt eben, also dass man halt auch die Bereitschaft immer hat, seine Meinung auch zu ändern, wenn man mal andere Fakten zu Gesicht bekommt, dann ist das alles auch nur halb so wild. Und solange man sich der Sache immer selber bewusst ist und noch offen bleibt für die andere Seite und sich vor allen Dingen auch die andere Seite gibt. Das ist was, was ich so in den letzten Jahren immer mehr versucht habe, auch selber so zu machen, dass ich mir halt wirklich auch speziell eben Sachen raussuche, wo ich halt weiß, boah, das ist jetzt aber hier ein sehr patriotischer Ami. Das höre ich mir doch gerne mal an, was der zu dem Thema zu sagen hat. Ja. So, weil das hilft halt extrem, um sich selber entweder in der eigenen Meinung halt zu bestärken oder doch nochmal auf der einen oder anderen Sache eben umzuschwingen oder jedenfalls in so einem Prozess wenigstens mal anzustoßen, da nochmal drüber nachzudenken. So. Nächster Punkt. Halten wir unser 1,5-Grad-Ziel ein, / erreichen wir netto null Emissionen 2050?
Also ich habe letztens gehört, dass das nächstes Jahr im Sommer 1,5 Grad erreicht ist.
Okay.
Weil es einfach ein sehr heißer Sommer noch zusätzlich wird und keine Ahnung, da wird das erste Mal sozusagen dieses Ziel gerissen. Wollte ich bloß kurz zum Einstieg sagen. Aber ich glaube, wir schaffen es. Spaß.
Okay, nee, ich glaube nicht auch an 1,5 Grad nicht. Ich glaube an netto null 2050 weltweit auf gar keinen Fall. Und Deutschland, boah, eigentlich auch nicht. Nee, leider auch nicht.
Die Frage ist kurz zum Update, welches Szenario ist das 1,5-Grad-Szenario?
Wie, was am Ende bei rumkommt?
Ja, genau. Also ist das besonders schlimm oder besonders angenehm für uns? Nee, das ist
noch ziemlich gut, 1,5 Grad.
Dann glaube ich auch nicht, dass wir es schaffen. Also weil meine Meinung ist, ich glaube, wir werden das schaffen, diese Klimasache zu überleben, aber sehr, sehr knapp. Weil mehr hat einfach keiner Bock drauf. Also wenn es nicht richtig schlimm wird, dann muss man hier auch nichts wirklich gegen machen. Deswegen.
Also wir sind uns auf jeden Fall alle einig, dass wir sagen, wenn man 2060, so wir sind so 60 alle ungefähr, wenn wir zurückblicken, werden wir sagen, hätten wir mal radikalere Klimaschutzmaßnahmen ergriffen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Das denke ich nämlich auf jeden Fall.
Na, wobei, ich weiß nicht so genau, ich kann mir gut vorstellen, dass so auf dem Kurs, wo Deutschland jetzt ist, kann es sein, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, es ist schlimm und Deutschland hätte auch noch mehr machen können, aber basically ist es nur, hat Deutschland sowieso nichts zu sagen gehabt. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass wir, und das macht es, glaube ich, auch nochmal besonders schwierig, sich für ambitionierten Klimaschutz einzusetzen, 2060 dastehen und sagen, China war mega, USA mega, Indien, mega, nur die EU, die hat quasi die Klimaschutzziele nicht richtig eingehalten und deswegen sitzen wir jetzt hier bei 8 Grad plus, sondern es ist halt leider wahrscheinlich so, dass Deutschland und die EU so halb, also ne, so wie halt jetzt, schon was machen auf jeden Fall, kann man nicht sagen, dass sie nichts machen, sondern da passiert schon was, aber vielleicht nicht genug, prozentual gesehen, zu dem, was sie machen müssten. Und dann glaube ich aber schon, dass es auf jeden Fall auch Länder geben wird, die einfach nichts machen, beziehungsweise wo es einfach noch viel desaströser ist. Ich bin mal sehr gespannt zum Beispiel auch auf die USA, weil da ist ja jetzt zum Beispiel der Biden, der hängt sich ja schon rein, aber wenn man jetzt mal die USA sich in so einem größeren zeitlichen Rahmen anguckt, dann werden da immer wieder auch Republikaner kommen, die das mal wieder komplett kippen.
Das ist halt die Frage, es kann ja auch mal ein Republikaner kommen, der irgendwie den Sinn für die Wirtschaft erkennt oder so, weißt du?
Ja, voll. Das
gibt bestimmt, ja auch rechtsradikale Parteien in Deutschland, die den Wald schützen wollen, zum Beispiel, weil es halt deutscher Wald ist.
Ja.
Was ja grundsätzlich gut ist, weil sie wollen Wald schützen.
Ja.
Aber.
Nee, voll. Also ich habe da ja trotzdem auch Hoffnung, aber ich glaube, dass das. Ich kann mir vorstellen, dass man am Ende nicht sagt, okay, Deutschland. Wir hätten mal ambitionierten Klimaschutz machen sollen, sondern eher so ein bisschen so eine Resignation ist.
Mhm.
Weil man das Gefühl hat, da ist so viel schief gegangen.
Ja, dazu ein absoluter Buchtipp von mir, Celsius von Mark Ellsberg, das ist der Kollege, der auch Blackout geschrieben hat, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Das habe ich damals gelesen, dann habe ich auch noch Helix von ihm gelesen, wo es nicht darum ging, was passiert, wenn Stromnetz ausfällt, wie ein Blackout, sondern was ist eigentlich schon mit so genetischen Modifikationen möglich am Menschen? Wie, was wäre denn, wenn irgendwo so ein Labor existieren würde und jemand modifiziert wird? Wie reagiert die Gesellschaft drauf? Und jetzt eben Perspektive auf das Klima. Was passiert denn, wenn hier so mal richtig Geoengineering angelegt wird und China sich denkt, Alter, das mit diesem Klima, das gehen wir jetzt mal ganz anders an als erwartet und fummeln da mal richtig dran rum? Und wie reagiert die ganze Welt drauf? Wie ist die Gesellschaft darauf vorbereitet? Was passiert dann und so weiter? Und die Sachen sind immer gut recherchiert, aber natürlich trotzdem eine absolute Dystopie oder Utopie, je nachdem, wie es halt ausgeht. Da will ich jetzt auch nicht spoilern. Aber einfach mal, um das so, wie so ein Gedankenanstoß wie 1984 von George Orwell, um einfach mal zu gucken, was überlegt sich denn ein Denker aus unserer Zeit, wie die Zukunft aussehen könnte in Bezug eben in diesem Mal auf das Klima. Wie hart kann es denn schief gehen oder eben auch nicht? Ja.
Genau. Was so. Gibt noch einen Klimapunkt eigentlich? Weil es ist ja auch eigentlich völlig unklar, wie es, also egal, wie viel wärmer es jetzt wird, ist ja auch einfach noch völlig unklar, wie schlimm das dann eigentlich genau. ist, oder?
Genau. Also ich würde eben sagen, dass unsere Schäden, die wir durch den Klimawandel erleiden werden und die Kosten, die dadurch für unsere Gesellschaft entstehen, auf jeden Fall die Kosten der Klimaschutzmaßnahmen mein Vielfaches übersteigen werden. Ja. Also da bin ich mir relativ sicher. Auch wenn wir jetzt in den nächsten Jahren noch so richtig reinbuttern, trotzdem denke ich, dass die Schäden um einiges teurer ausfallen. Also da sehe ich gerade so Landwirtschaft, die darunter leidet. Da sehe ich Unwetterschäden, die auf uns zukommen. Und da sehe ich auch einfach Kosten, die wir ausgeben müssen für Klimaflüchtlinge, die zu uns insgesamt Richtung Europa noch strömen werden. Ich denke, da wird sich schon noch der ein oder andere auf den Weg machen, auf jeden Fall. Und die kosten ja was, egal, ob wir, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob wir sagen, wir versuchen uns vor denen zu schützen, ne? Oder wir versuchen die im Land irgendwie zu nutzen oder zu integrieren, die kosten auf jeden Fall was. Ja. Das stimmt. Was denkst du? Auch, dass es teurer wird, oder?
Ja. Was war jetzt noch die Frage nochmal genau?
Na, wie die Schäden ausfallen. Vom Klimawandel. Wird man 2060 sagen, hey, es war doch alles gar nicht so schlimm mit diesen 3 Grad plus.
Da finde ich auch nochmal wichtig, Unterscheidung zwischen Ländern, ja.
Du musst dir vorstellen, das ist normalerweise so eine Frage, wo man jetzt so einen Physiker fragen würde, vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Ja. Der würde dir dann so ein Diagramm zeigen, mit so ne, Bereichen, wie es werden kann und man weiß es nicht und so, aber wir dachten, wir fragen dich einfach mal.
Okay, ja, ist ja auch richtig.
Was denkst du, wie es wird? Weil es ist genauso wichtig.
Also ich finde, da ist, glaube ich, die Frage oder diese Unterscheidung wichtig. Einmal gibt es ja Länder, die so das ein bisschen in der Hand haben, sage ich mal, da Maßnahmen zu treffen. Und es gibt Länder, die betreffen die Folgen des Nicht-Maßnahmens treffen sozusagen. Und ich glaube, die Länder, die es einfach nur trifft, die aber nichts machen können, die werden ziemlich abkacken. Also da wird es, glaube ich, große Schäden geben, würde ich jetzt mal vermuten.
So ein paar Küstennationen.
Ja, irgendwie sowas, weil die Länder, die es quasi in der Hand haben, werden erst anfangen, wirklich was zu machen, wenn es sie auch trifft.
Ja, es gibt ja sogar Länder, die profitieren davon.
Ja.
Naja, also zum Beispiel Grönland ist ja schon eine Fläche, die man durchaus nutzen könnte, wenn es da nicht so scheiße kalt wäre.
Okay.
Auch in Kanada gibt es sicherlich einige Gebiete, die wirtschaftlich und auch gerade in ihrer Landwirtschaft davon profitieren würden, wenn es da ein paar Grad wärmer wäre.
Ja, das stimmt.
Russland hat riesige Landflächen, die absolut nutzbar würden, wenn die dann noch ein bisschen mehr CO2 in die Atmosphäre pumpen.
Ja.
Also das spielt auch alles nochmal da so mit rein. Ne? Und das sind jetzt auch keine armen Länder so.
Ja. Also ja, die Frage nach, welche Auswirkungen gibt es? Ich glaube, würde ich sagen, nach Ländern sehr unterschiedlich.
Aber drastisch.
Ja,
das mit Sicherheit. Ich bin halt, ich frage mich ja auch immer, wie, ich bin ja jemand, der jetzt nicht so komplett bei der letzten Generation ist oder bei den radikaleren Parts von Fridays for Future, weil ich schon das Gefühl habe, dass es das Limit von wie viel Klimaschutz kann man machen, nicht da ist, wo man einfach so eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht, sondern das ist natürlich komplexer. Ja. Und du musst natürlich gucken, dass du die Leute, dass du Leute mitnimmst und dass deine Wirtschaft noch funktioniert, dass du auch international wettbewerbsfähig bleibst und nicht, das ist mir schon auch klar, dass man nicht einfach Klimaschutz machen kann, sozusagen seinen Anteil und davon ausgehen kann, dass andere das auch machen und auf das Beste hoffen, das ist natürlich auch naiv. Aber trotzdem glaube ich auch, dass sich Klimaschutz prinzipiell lohnt und dass auch Klimaschutz, selbst wenn man dann am Ende trotzdem eine Erwärmung, Klimaerwärmung hat, sich das total lohnt, auf erneuerbare und klimaneutrale Systeme umzusteigen.
Und ja, auch noch ein paar Sachen aus der Luft zurückholt und so weiter.
Und das mit dem, wie schlimm es dann aussieht, da habe ich letztens noch mal was zu gesehen und das ist ja wirklich, das variiert ja total. Also ich glaube, in diesen Modelle sind ja immer so Kipppunkte mit einberechnet. Ne, was passiert, wenn hier der Grönland komplett abschmilzt oder wenn es so warm ist, dann reißt vielleicht der Golfstrom ab, aber vielleicht auch nicht und whatever. Das heißt, das ist überhaupt nicht so vorhersehbar und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eins der Probleme, warum man das auch einfach noch gut ausblenden kann, weil es eben nicht es gibt zwar diesen Konsens, ne, das wird negative Konsequenzen haben, aber es gibt eben nicht den wissenschaftlichen Beirat, der sagen kann, okay, hier in dieser Stadt kommt dann diese Dürre und hier wird das Problem und es kommen genau 4,5 Millionen Klimageflüchtete im Jahr 1960 aus Äthiopien, so, sondern es ist halt alles ein bisschen diffuser und das macht es natürlich schwierig.
Naja. Auf jeden Fall. Und nochmal ein ganz kurzer Schwurbler-Punkt, der mich immer ein bisschen abfuckt ist, wenn Leute so sagen, ja, also auf der einen Seite natürlich pusten wir so ein bisschen CO2 in die Luft, aber wenn du dir mal anschaust, in den letzten 100.000 Jahren war die Erde ja auch schon mal richtig viel heißer und die war auch schon mal richtig viel kälter, ja, okay. Und deswegen passiert es auch natürlich einfach mal so. Und dann denke ich mir so, ja, ist ja schön und gut, aber trotzdem will ich in dem Moment nicht dort gelebt haben. Also selbst wenn das so ein natürliches Ding ist, dass sich das verändert, ist das nicht gut für uns. Und jeder kann den Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und Klimaerwärmung trotzdem noch verstehen.
Ja.
Also egal, ob das ein natürliches Ding jetzt mal wäre, dass es mal wieder dran ist, dass es hier heiß wird, könnten wir das vielleicht trotzdem gerne verhindern.
Aber da gibt es auch irgendeinen, ich weiß nicht genau, wie die Webseite heißt, das so, die machen immer so Comics zu diversen Themen.
Ja.
Und da gibt es auch so einen Comic, da ist quasi so eine Webseite auf dem Handy und du scrollst du durch und da ist quasi so ein Faden durchgezogen, quasi vertikal, der quasi die Klimaschwankungen so anzeigt, wie viel Grad plus oder minus es so im Durchschnitt ist. Und das ist halt immer nur so minimal, so ein paar Pixel schwankt das hin und her und dann kommt so die Auswirkung vom Klimawandel, wie wir ihn jetzt quasi erleben werden, das schlägt halt übelst aus. Und das ist halt immer so, okay. Ja, gab's schon mal, aber das ist halt sehr viel größer.
Ja.
Ja. Das
ist schon geil.
Aber gibt's eigentlich irgendwelche Studien oder irgendwas? Weil es ist ja auch so ein Ding, dass diese Ressourcen ja auch zu Ende gehen. Also wir können ja nicht einfach Ewigkeiten so weitermachen und irgendwie so Öl und sowas verbrennen. Also irgendwas ist ja alle. Also welches Szenario wäre das, wenn wir alles verbrennen, was wir auf der Erde haben? Wo kommen wir dann am Ende raus sozusagen? Bei wie viel Grad
Erwärmung? Aber ich glaube, wenn wir wollen, können wir echt noch so viel verwerten und verbrennen. Ja. Also da gibt es noch ganz andere. Es gibt ja, es wurde ja schon häufig prognostiziert, dass es Öl alle geht oder sowas. Aber mittlerweile geht davon das eigentlich auch keiner mehr aus. Weil erstens mal ist ja das Ziel, dass wir weniger verbrauchen. Und selbst wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann denke ich, dass wir technologisch, und das Öl bleibt wichtig für uns, dass wir technologisch in der Lage sind, einfach noch so viel schwierigere Vorkommen sozusagen zu erschließen, auch jetzt im Meer und so weiter.
Shoutout übrigens an denjenigen, der Fracking erfunden hat, weil ich finde das irgendwie so wild, so man dachte so, das Öl ist bald alle und er so, ja du, ich habe hier so einen Chemikalienmix, den können wir quasi überall reinpumpen und dann kriegen wir nochmal 100-mal mehr raus, mega.
Genau, also ich denke, da könnten wir noch ganz schön viel rausholen. Zur Not verbrennen wir noch ein paar andere Sachen oder machen die zu Öl oder so. Eier, irgendwelche Meerestiere oder was weiß ich. Fehlt sich eine Möglichkeit.
Korallenriffe verbrennen oder sowas. Einfach direkt. Ohne den Umweg über das Klima.
Ja. Okay, nächste Frage wäre, bekommen wir noch eine staatliche, müssen wir ja eigentlich dazu schreiben, eine staatliche Rente? Und wie hoch ist das Renteneintrittsalter?
Moritz.
Bekommen wir noch eine staatliche Rente? Ja. Also ich glaube, wir bekommen noch eine staatliche Rente. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keine Rente bekommen. Ich glaube, die Frage ist eher, ob es reicht. Aber ich glaube, es gibt nicht die Bundesregierung, die dann sagt, Leute, ist alle. Jetzt bitte selbst.
Sorry.
Ich glaube, das wird es nicht werden. Und ich bin auch zuversichtlich, dass man es eigentlich hinkriegen kann. Weil ich glaube, das ist jetzt wirklich, ich habe keinerlei Expertise. Ich habe dazu nichts gelesen. Ich sage jetzt einfach frei dazu, was ich denke. Aber mir kommt es, diese Ausrede, okay, es werden weniger Leute, weil weniger geboren werden, ist, finde ich, wenn man mal nur sich unseren Automatisierungsgrad und wie schnell sich Technologien weiterentwickeln und wie viel weniger Menschen man für Produktion und wie viel einfacher Produktion wird und es wie viel einfacher es wird, Menschen zu versorgen mit weniger Menschen, dann kann ich mir eigentlich vorstellen, dass es da Hoffnung gibt, dass wir trotz dessen, dass es dann so viele alte Menschen gibt, wenn wir alt sind, trotzdem alle alten Menschen auch versorgt werden können. Aber ich glaube, dass es sicherlich jetzt erstmal noch eine Weile dauert, bis man das gut rausgefunden hat und bis dahin wird es natürlich weniger und deswegen glaube ich, dass kann ich mir gut vorstellen, dass ich weniger Rente bekomme als meine Eltern, wenn man jetzt mal von der Kaufkraft spricht. Oder, ja.
Ja.
Was denkt ihr?
Denke ich auch, ja. Also ich habe auch keine Expertise, außer dass ich ganz gut in Excel rechnen kann.
Aber das ist gut. Ja. Da kannst du schon mal ausrechnen, wie viel Rente du kriegst.
Genau. Aber da gehe ich mit. Ja, wahrscheinlich wird es keinen geben, der sagt, ja, also wir hören jetzt auf mit dem Rentending und ihr arbeitet einfach, bis ihr tot umfallt oder so. Aber ja, es wird natürlich sehr viel weniger einfach wert sein, die Rente. Also das, was du jemand kaufen kannst, wird sehr viel weniger sein.
Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann ein bisschen wieder angewiesen bist auf, dass dich deine Kinder irgendwie so ein bisschen mit unterstützen oder dass du halt irgendwie noch fit bist, dass du dich selbst unterstützen kannst oder so. Ja.
Also ich denke, dass ich 2060 oder wann auch immer ich in Rente gehe, das ist ja die zweite Frage, Renteneintrittsalter.
Ach stimmt.
Das denke ich liegt dann schon so bei, also in 40 Jahren ist das Renteneintrittsalter bei 80.
Bei 80?
Bei 80.
Okay, ich hätte jetzt paar 70 gesagt.
Ja, ich denke schon bei 80. Und ich würde auch sagen, dass diese Rente...
Das ist schon wild, ne?
...so
das
wenig ist wert wild. Ist. So die, ich denke, dass die Rente wird so wenig wert sein, dass ich auf jeden Fall 2060 sage, Brudi, hättest du mal nicht in die fucking Rentenkasse eingezahlt, sondern das Geld einfach behalten oder für irgendwas ausgegeben, scheißegal. Es war damals so viel mehr wert, dass selbst wenn du es einfach nur versoffen hättest, was ich ja auf jeden Fall nicht machen werde, du mehr davon gehabt hast im Endeffekt, als jetzt die 2,50 Euro hier noch einzukassieren.
Wir hatten sich eigentlich dieses Rentensystem ausgedacht und dachte, das wäre eine gute Idee. Weil die Idee dahinter ist ja, dass die aktuelle Generation, die arbeiten kann, die nicht arbeitende Generation bezahlt.
Ja.
Aber das ist doch mega dumm, weil wenn das eben so ist, dass es ganz, ganz viele Rentner gibt und ganz, ganz wenige Arbeiter, dass dann die Arbeiter übelst viele Rentner bezahlen müssen. Und wenn es andersrum ist, ist es einfach übelst chillig, weil ganz, ganz viele Arbeiter ganz, ganz wenige Rentner bezahlen müssen.
Genau.
Also wäre es nicht viel smarter, wenn man die Rentner, die arbeiten, das Geld von denen nimmt, irgendwo anlegt, auf irgendeinen Fonds oder sowas, und das Geld, was er dann quasi entsprechend zu den Leuten ist, die gearbeitet haben, auch den Rentnern gibt, die dann ja Rentner sind. Also es wäre viel ausgeglichener und du müsstest nicht mit dem Einkommen von 20 Arbeitern 80 Rentner bezahlen, sondern halt mit dem Einkommen von 80 Rentnern 80, also von 80 Arbeitern.
Das kann ich dir sagen, weil ist ja ganz einfach. Du hast jetzt, sagen wir mal, du zahlst jetzt in die Rentenkasse ein. Ja. Und das Geld liegt dort rum. Da liegen Milliarden.
Ja.
Um die später irgendjemanden auszuzahlen. Digga, lass die doch einfach jetzt mal ausgeben. Oder?
Das ist kurzfristig. Das ist eine super
deswegen,
Idee, ja.
Und deswegen halt ist niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, nee, das fassen wir jetzt mal nicht an. Sondern alle dachten sich, Bruder, da liegen die Milliarden, die unsere Probleme jetzt lösen. Also nehmen wir die jetzt und lassen einfach das System so laufen, dass die Leute jetzt einfach die Alten bezahlen.
Ja, also ich glaube schon, ne, das ist ja jetzt auch, das kann man natürlich, also es, da wurden ja sicherlich auch also bestimmt auch gute Sachen mitgemacht. Ne? Das ist ja auch gut, dass, also ja. Ist ja auch einfach nice für den Staat, wenn er jetzt Geld zur Verfügung hat.
Auf jeden Fall.
Und dann ist natürlich das zweite Ding noch, dass, glaube ich, auch dieses, wahrscheinlich dieses Verständnis, dass man so mega, dass es sich immer lohnt und so mega nice ist, langfristig richtig viel Geld anzulegen. Ich weiß nicht, wie alt das Verständnis schon ist. Mhm. Und ich glaube, dass es quasi ne, ja auch eine Weile einfach, sicherlich wäre es schwierig gewesen, einfach allen Menschen zu sagen, wir legen jetzt dein Geld, was du einzahlst, in Aktien an. Und dann gucken wir mal, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und in 60 oder in 40 Jahren geben wir dir das wieder. Das birgt natürlich schon auch ein gewisses Risiko, auch wenn ich natürlich verstehen ja, na klar, kann, ja. Dass, Risiko dass, dabei. Dass jetzt, dass dein Vorschlag jetzt nicht war, dass Deutschland das in die Tesla-Aktie investiert und einfach guckt, was passiert.
Wäre auch aber, witzig.
Ja. Das wäre auch fun, auf jeden Fall.
Auf einmal sind die Rentner ja. So zufällig richtig reich geworden.
Ja. Ja, gut, aber genau. Ja. Dann hast du dich stattdessen für ein System entschieden, was halt auf keinen Fall gut funktioniert. Anstatt das zu nehmen, was vielleicht gut funktioniert.
Ja, na und vielleicht hat man das auch noch nicht so krass vorhergesehen mit diesem...
Überaltern.
Also ich glaube, überaltern, genau. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch... Man stellt sich das ja immer so vor, dass Politik so super langfristig denkt. Aber das ist halt auch immer schwer, ne? Das ist ja genau das Gleiche wie beim Klimawandel. Wenn du jetzt 1980 gesagt hättest, Freunde, übrigens in 40 Jahren fängt die Gesellschaft an, so sehr zu schrumpfen, dass das wirklich kritisch wird mit der Rente. Und in 70 Jahren wird es dann tatsächlich kritisch. Und deswegen drehe ich jetzt mal das Rentensystem, was gerade mega funktioniert, weil alle Leute, die davon betroffen sind, kriegen richtig viel Kohle, weil es einfach gerade funktioniert. Das will ich jetzt ändern. So, ich will das jetzt nochmal drehen und hier mache ich hier ein riesen Project und bla. Einfach damit so zukünftige Generationen da noch, das ist halt irgendwie immer schwer, so ja. umzusetzen. Aber ja.
Es gibt auch so ein skandinavisches Land, ich glaube Schweden, die ja so eine fondsbasierte Rente mehr oder weniger haben oder jedenfalls so eine Anlagenrente.
Ich glaube in Immobilien.
Genau, oder und die an, ne? Cashen in europaweit, kaufen die richtig viele Immobilien auch auf, auch in Deutschland und vermieten die halt oder verkaufen die auch mal irgendwann wieder und finanzieren halt so die Rente für ihre eigenen Leute. Das ist halt richtig, richtig geil.
Das macht.
Aber wenn wir halt so 10 Milliarden in die Hand nehmen und diese Rendite uns gar nichts leisten können, dann ist das noch nicht so die richtig gut fondsgestützte Rente bei uns. Ja. Gut, nächste Frage wäre, haben wir es bis 2060 geschafft oder wie auch immer man es formulieren möchte, gibt es jedenfalls ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Wir haben übrigens die Kategorie gewechselt gerade.
Ja, wir sind jetzt von Politik zu Gesellschaft gechanged. Das hat man natürlich sofort gemerkt. Also ich würde ja sagen, ich habe gerade vor einiger Zeit das Buch gelesen Utopia for Realists, ne, wo nochmal einige Studien auch angeführt wurden, warum es doch jetzt mal an der Zeit wäre und was die Vorteile sind und pipapo und auch gerade in Bezug auch auf andere Projekte, soziale Projekte, wo man vergleicht, hey, wie sieht's denn aus, wenn ich den Leuten einfach nur Geld in die Hand drücke oder andere soziale Maßnahmen ergreife, um die zu unterstützen und immer mehr auch so Hilfsorganisationen dazu übergehen und sagen, hey, wir drücken den Leuten einfach das Geld in die Hand, da kommt immer was Besseres bei raus, als wenn wir da irgendwas hinfummeln. Weil man halt die Bedürfnisse doch nicht so genau vorhersehen kann und weil die Leute sich dann nicht so fühlen, als hätten sie selber ihr Leben in der Hand und Verantwortung. Deswegen würde ich sagen, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass wir es haben. Ich würde sagen, wir werden dann zurückblicken, wenn es passiert ist und sagen, wow, das war eine richtig gute Idee mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich denke, dass wir es bis 2060 auch geschafft haben werden, eins einzuführen, aber ich glaube, da gibt es das jetzt auch noch nicht so lange in 40 Jahren.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, wer ist ins Rand. Es gab ja mal so ein Testprojekt irgendwo in, wo war das? Wo die das mal getestet haben und haben so Leuten ein bedingungsloses Grundeinkommen gezahlt, aber ich weiß nicht mehr genau, was rausgekommen ist, aber ich glaube, die Ergebnisse waren jetzt nicht so übelst geil, oder?
Das kam auch in dem Buch vor tatsächlich. Mhm. Und im Nachhinein, als man dann mal so analysiert hat, woran ist es denn gescheitert und wie wurden denn die Zahlen und Ergebnisse ausgelegt, kam am Ende doch raus, es war eigentlich ein mega erfolgreiches Projekt. Mhm. Und irgendwie hatte aber die Partei, die sozusagen die Untersuchung gemacht hatte, absolut keinen Bock auf die Nummer. Und deswegen wurde es dann auch wieder eingestellt. Und auch in den USA, man glaubt es gar nicht, war es schon mehrmals ganz knapp davor, dass es eingeführt wurde.
Krass.
Präsidenten gab es schon, die richtig dafür waren und noch im letzten Moment überredet wurden von einzelnen Leuten, das doch nicht zu tun. Das hätte also schon mehrmals...
Trump hat auch schon mal allen $1,000 bezahlt. Der hat auch schon mal wieder... Wann war das? Ich glaube, das war auch in der Corona-Pandemie. Da war auch mal so... Da hat er mal so einfach so einen Check ausgestellt für alle. Und hat allen so Geld gegeben.
Egal. Was man halt so als Staat machen kann, ne?
Ja, genau. Das war wirklich das war die zielgerichtetste Maßnahme.
Also ich hoffe ja sehr, dass wir jetzt erstmal noch das Klimageld kriegen, aber boah, wenn es diese Regierung nicht schafft, sehe ich es erstmal auch völlig gescheitert, dieses Projekt für die nächsten 10 Jahre.
Klimageld?
Ja.
Ich glaube, das habe ich schon bekommen, wo ich angestellt bin.
Echt? Wie meinst du?
Ich habe schon mal irgendwo so einen Klimabonus bekommen. Oder nicht Klimageld, das ist Quatsch, Heizen. Corona oder irgendwas. Ja, ja, da habe ich
was bekommen. Ja, nee, Corona gab es was, fürs Heizen gibt es was. Aber ich meine,
ich glaube, Simon meinte jetzt, ja.
Klimabonus.
Ich meine, so ein Klimageld, was du immer bekommst, was ausgezahlt wird auf Grundlage der Einnahmen aus der CO2-Steuer zum Beispiel und anderen Klimasteuern. Das heißt, es wird einfach ausgeschüttet und die Leute, die viel CO2 in die Luft blasen, viele von diesen Steuern zahlen müssen, machen insgesamt Minus. Leute, die sich so verhalten, dass wie zum Beispiel wenig mit dem Auto fahren oder jedenfalls wenig Verbrenner fahren, wenig fliegen und Produkte einkaufen, die eben einen geringeren Fußabdruck haben, die machen am Ende damit monatlich Plus. Das war jetzt so die Idee, weil dadurch förderst du auf der einen Seite eben dieses klimafreundliche Verhalten in der Bevölkerung und auf der anderen Seite schaffst du dann auch einen sozialen Ausgleich, weil normalerweise ja die Leute, die weniger Geld haben, auch einen geringeren klimatischen Fußabdruck haben als Leute, die mehr Geld zur Verfügung haben. Und somit schafft man da auch nochmal einen sozialen Ausgleich, was ich immer gut ist für die Gesellschaft. Smart. Es ist einfach, so ein richtiger No-Brainer.
Das klingt mir mies nach diesem Punktesystem in China.
Nee,
weil die müssen ja diese ganzen Sachen musst du ja.
Du musst aber niemanden überwachen.
Wie wollen die sonst verfolgen,
ob du mit dem Auto mitfährst? Drin. Es ist in dem, du zahlst einfach auf Benzin eine höhere Benzinsteuer. Weißt du, es ist in den Produkten einfach drin. Es muss niemand wissen, was du am Ende machst.
Okay.
Sondern
also kriegst, in deinem MacBook ist zum Beispiel auch dann die Steuer fürs Bitcoin-Minen mit drin.
Das ist da nicht mit drin, sondern das ist in deinem Strom drin, den du verbrauchst. Weil es meint ja nicht jeder mit seinem MacBook Bitcoin. Ja. Sondern in dem MacBook ist nur das drin, was hat es für einen ökologischen Fußabdruck. Der ist jetzt in dem Fall von dem MacBook gar nicht so groß, weil Apple schon relativ viele ausgleichende Maßnahmen für ihren ganzen Scheiß immer fährt. So, aber da muss man natürlich Produkt für Produkt das auseinandernehmen. Oder jedenfalls auf die einzelnen Zulieferer oder Rohstoffe oder was weiß ich da irgendwie steuerlich ansetzen. Aber jetzt könnte man natürlich erstmal auf die einfachen Dinge gehen und solche Sachen machen wie Benzin und Strom und hast du nicht gesehen, Baustoffe und so weiter. Und dadurch, dass wirklich jeder im Monat immer das gleiche Geld bekommt, egal was er macht, musst du eben auch niemanden kontrollieren. Du kriegst auf jeden Fall deine 300 Euro im Monat.
Aber die Frage ist,
ob du die dann halt alle noch ausgibst oder halt nicht. Liegt bei dir.
Aber das kann, glaube ich, auch zu interessanten Fragestellungen führen, weil zum Beispiel ist ja aktuell Holz, also wenn du mit Holz heizt, ist das als klimaneutral eingestuft. Weil der Baum quasi das CO2 schon gebunden hat, was du jetzt verfeuerst.
Ja.
Aber das finde ich irgendwie, also dann würdest du quasi dafür, wärst du besser, wenn du mit einer Holzheizung heizt, als mit einer Stromheizung oder irgendwas.
Ja, kommt drauf an, wo dein Strom jetzt herkommt, würde ich mal sagen, aber...
Also eine Stromheizung, ne, irgendwie, oder... Also, weißt du, es sind dann so wieder Sachen, wo ich sage, okay, da muss man dann doch wieder... Also, es ist so ein Instrument, wo du auch viele Sachen steuern könntest dann.
Genau, das ist ja der Sinn der Sache.
Wo du so einem Staat auch sehr, sehr viel Macht nochmal gibst über, was Leute mit ihrem Geld machen.
Ja gut, die CO2-Steuern, die gibt's ja... Die müssen sowieso ran. Und ist jetzt das Klimageld, ist jetzt nicht das Instrument der Steuerung, sondern die Steuern sind das Instrument, wo du sagst, hey, da verlangen wir mehr für und das Verhalten finden wir cool und das Verhalten finden wir schlecht. Das ist eine Diskussion, da ist jede Steuer eine Diskussion wert. Aber zu sagen, wir schütten das aus an die Bürger und fördern damit das Verhalten, das ist ein No-Brainer.
Und die Einnahmen aus diesen Steuern würden quasi auch zu 100% ausgeschüttet werden, oder?
Also ich wäre jetzt für 100%. Man kann natürlich auch sagen, hey, wir geben nur 80% raus und 20% nehmen wir selber nochmal für Klimaförderungs- Quatschmaßnahmen irgendwie hier 3,50 Euro, wenn du ein Windrad baust. Aber das grundsätzlich ist das, glaube ich, eine feine Sache.
Ich bin noch nicht groß mit beschäftigt, glaube,
Aber die Idee ist, genau, ich finde das eigentlich auch ganz cool, weil ja quasi, das hat man ja zum Beispiel auch in Frankreich gesehen, bei den Gelbwesten-Protesten, die dagegen protestiert haben, dass die Benzinpreise so krass angestiegen sind, weil Macron sich eben gedacht hat, okay, ich bin ein krasser Klimaschützer und heb jetzt, also mache jetzt quasi eine krasse Steuer auf Benzin, was natürlich an sich sinnvoll ist, aber dort hat eben genau der soziale Ausgleich total gefehlt. Das heißt, irgendwie Leute konnten sich das nicht mehr leisten, zur Arbeit zu fahren. Und wenn man jetzt diese...
Was natürlich die ärmeren Leute mehr getroffen hat als die reicheren Leute.
Richtig, so die reichen Leute, die sind so, ist es mir egal, ob ich 60 oder 120 Euro zahle, wenn ich zur Tankstelle gehe, für meine riesen LKW, whatever. Aber für Leute, ne, von denen das die Hälfte des Einkommens ist, ist natürlich terrible,
wenn das
verdoppelt wird.
Welche Bevölkerungsschicht trifft es dann? Also welche Bevölkerungsschicht wird jetzt durch diese Steuer dazu angeregt zu sparen? Also die Reichen sind es nicht, weil denen ist es scheißegal. Die gönnen sich, die tanken auch für 340 Euro pro Tank.
Gut, aber
und die armen Leute, denen gibst du das Geld wieder, damit sie es leisten können. Weil die sollen ja nicht damit benachteiligt werden.
Richtig,
aber... Also ist es am Ende die Mittelschicht, die sozusagen sparen?
Ja, aber die Idee ist jetzt quasi, dass die armen Leute, die kriegen jetzt 300 Euro und wissen jetzt, natürlich kann ich das jetzt wieder in mein Auto stecken und dann komme ich bei null raus, aber ich kann auch Bus fahren und dann habe ich noch 250 Euro übrig. Weißt du?
Und in der Mittelschicht ist das halt so ein Zwischending.
Okay. Also sind es am Ende ja doch die Armen, die quasi ihren Lebensstil anpassen sollen entsprechend.
Naja, in der Mittelschicht ist es ja dann schon auch so, dass du quasi prozentual, dass die diese Steuer so hart kickt, dass du dass dir dieser Pauschalbetrag nicht mehr viel nützt. Also für eine arme Person ist quasi 300 Euro natürlich viel mehr als für jemanden, der sozusagen natürlich einen viel höheren Fußabdruck hat, weil er reicher ist, deswegen viel mehr CO2-Steuer bezahlt, aber diese 300 Euro bringen ihm nicht so viel.
Genau, weil du hast ja auch nochmal eine Lenkungswirkung dadurch, dass jemand, der reicher ist, auch so viel mehr nochmal verbraucht als eine arme Person. Eine arme Person hat wahrscheinlich gar nicht so einen großen Abdruck. Deswegen wirkt sich die CO2-Steuer auch gar nicht so doll auf die aus. Natürlich prozentual gesehen ist jede kleine CO2-Steuer für sie gleich ein Riesending. Aber es ist auch insgesamt weniger CO2-Steuer, die alltäglich wahrscheinlich zahlen muss. Während eine reiche Person super viel CO2-Steuer zahlen muss wahrscheinlich.
Mhm.
Und deswegen, obwohl es jetzt für sie natürlich prozentual ein bisschen was hier und da nicht viel ist, aber das läppert sich dann eben schon, wenn es überall ist und er einen riesigen Fußabdruck hat.
Ja, aber denkst du, also das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, glaube ich, ob das jemand, der jetzt keine Ahnung, also setzt die Frage natürlich auch, wen man als reich bezeichnet. Aber weiß nicht, geht es von Leuten aus, die so mit ihren Privatjets irgendwo hinfliegen?
Ja, denen ist das eh alles scheißegal.
Ja.
Bei denen geht es nur darum, habe ich Bock auf Klimaschutz oder nicht.
Ja.
Aber bei denen hast du dann auch trotzdem wieder die Lenkungswirkung, weil den Typen mit Privatjets ist es natürlich nicht egal, wie viel Profit zum Beispiel ihr Unternehmen macht. Und wenn das Unternehmen einfach extrem viel CO2-Steuer bezahlen muss, weil das einfach nur Sachen produziert, die einfach super viele Abgase produzieren oder zum Beispiel
aber die CO2-Steuer
energieintensive
ziehst du ja von den Käufern ein.
Die kannst du auch auf Rohstoffe erheben.
Also ist das wie die Mehrwertsteuer, die ausgewiesen sein muss? So, also ich bezahle jetzt darauf so und so viel
Prozent. Unternehmen kauft ja auch.
Im Moment gibt es ja so Handel mit Zertifikaten, CO2-Zertifikaten zum Beispiel.
Gibt es das schon?
Ja,
okay.
EU-weit. Und da musst du quasi als Stromanbieter, wenn du sagst, voilà, wir machen richtig Kohle mit Kohle, dir auch eine Menge Zertifikate für Ausstoß kaufen.
Mhm.
Und jemand, der seine Windräder betreibt, der muss sich halt nur so ein kleines Zertifikat kaufen für, oh, ich habe mal ein Windrad gebaut.
Mhm.
Weißt du?
Und kann deswegen seinen Strom quasi billiger anbieten. Insgesamt. Genau. Ja.
Mhm. Könnte, aber dadurch, dass wir so einen coolen Strompreismarkt haben, geht es immer nur am Ende darum, wie viel kostet eigentlich das Gas in der letzten Sekunde, wenn es richtig knapp ist. Das ist der Preis.
Ja, aber gut, also jedenfalls, ich finde es ein ganz spannendes Konzept, aber es ist natürlich bestimmt auch, hat es bestimmt auch Nachteile, da hast du sicherlich recht. Also es ist jetzt sicherlich auch nicht der Heilsbringer für den Klimaschutz.
Ich kenne es noch nicht und ich habe so ein bisschen versucht zu hinterfragen,
noch ja, mal
so
ein bisschen Fall.
Da ja, reinzukommen.
Also ich denke, es gibt noch sehr viele verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten an dem Ding. Was kann man viel falsch und richtig machen, aber ich bin grundsätzlich sehr davon überzeugt, dass es eine positive Wirkung hätte. Mehr als wenn man es nicht macht.
Okay.
So ein Ding. Und davon gehe ich aus, dass ich das 2060 auch noch denken werde, weißt du?
Okay. Sind wir wieder zurück beim Thema.
Die 15-Stunden Arbeitswoche. Wird es
15 diese geben? Stunden?
Wow. 15 Stunden Arbeitswoche. Und auch so insgesamt, wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus? Haben wir immer noch unseren beliebten Fachkräftemangel? Ist der drastisch schlimmer geworden? Oder sagen wir hey, AI, shit, dies, das, wir brauchen überhaupt niemanden mehr auf dem Arbeitsmarkt. Bleibt mal alle schön zu Hause oder geht eben nur noch 15 Stunden arbeiten und lass uns die Arbeit, die es eben noch gibt, da einfach entspannt verteilen. Ne? Nicht, dass hier einer richtig schuften muss und jemand, der keinen Job mehr hat, weil eben die künstliche Intelligenz doch den ein oder anderen Verwaltungsaufwand auf sich genommen hat, bleibt jetzt nicht komplett zu Hause, sondern macht eben bei seinem Kollegen nach einer Umschulung mit, aber beide eben dafür nur noch 15 Stunden statt 40.
Aber da ist ja auch wieder die Frage, Der eine Typ, der quasi noch voll durchzieht, macht das ja nicht, weil so viel Arbeit da ist. Also die meisten Leute gehen ja arbeiten, damit sie sich ihr Leben leisten können.
Richtig.
Und der wird ja nicht sagen, ja gut, dann arbeite ich jetzt weniger und kann mir dafür aber mein Leben nicht mehr leisten.
Na, es heißt ja nicht, dass du es dir nicht mehr leisten kannst, sondern die Frage ist ja, ob du mit nur 15 Stunden die Woche dir noch dein Leben leisten kannst. So wie jetzt bei uns zum Beispiel. Ne? Uns geht es ja gerade richtig, richtig gut. Auch nochmal ein kleiner Ausblick in mein persönliches Leben. Ich werde jetzt in den nächsten 3 Monaten nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten und kann davon leben. Also ich habe jetzt natürlich keine Familie und ich habe kein Auto und weißt du, hast du nicht gesehen, und wohne im Studentenwohnheim, aber ich kann davon leben. Halbe Woche Arbeit.
Aber ich denke, also worauf ich hinaus wollte, ist, eigentlich muss das ja in Kombination passieren mit so einem Grundeinkommen oder einem extrem Erhöhen der
Löhne,
der Stundenlöhne, ja.
Ja. Das ist die Frage.
Weil nur von alleine einfach nur 15 Stunden noch arbeiten oder natürlich die Kaufkraft steigt, sodass Produkte einfach super viel billiger werden,
ja,
weil sie einfach zu 90% von irgendwelchen AIs gebaut werden. Deine Butter oder so. Und da sehe ich es aber nicht so den Punkt, wo die AI meine Butter bauen könnte.
Nicht?
Weiß ich nicht.
Wenn es so künstlich erzeugte Milch gibt irgendwie. Und so ein Betrieb, so ein Unternehmen wird komplett von so einer AI geleitet.
Aber ich glaube, die größten Kosten zum Beispiel in der Automobilindustrie, wir hatten mal einen Professor, der uns das erzählt, sind nicht die Menschen oder irgendwas, sondern die Maschinen, die du da hinstellst, weil die halt übelst teuer sind, aber doch übelst gut.
Aber sie sind halt trotzdem billiger als Menschen.
Ja, na klar. Aber der Großteil, deswegen, genau, wenn du jetzt die Menschen aus der Gleichung rausschneidest, wird das Auto nicht so viel billiger.
Hm, verstehe ich.
Und das kann ich mir bei der Butter ähnlich vorstellen, dass als nicht
richtig,
mehr so viel manueller Aufwand nötig ist.
Aber es gibt ja auch noch ganz andere Jobs, wo man sagen kann, wow, die werden wahrscheinlich schon eher wegfallen.
Ja,
auch.
Ja.
Ne? Weil jetzt, das ist ja auch nochmal so ein Ding, was darauf einzahlt, wie jetzt wir jetzt selber in unseren zukünftigen Berufen die Anwendung von AI sehen. Also ich sehe ja in deinem Fall richtig viel Anwendung von AI, so in dem ganzen IT-Shit. Also ja, da wird das ja schon eine große Unterstützung werden, denke ich.
Ja.
Oder ist es ja auch bestimmt schon in vielen Fällen.
Mhm.
Und da ist halt die Frage, brauchen wir Basti überhaupt noch für die IT-Security oder macht das eigentlich die AI? Und musst du dann eventuell doch mit der Kamera raus und mir beim Dreh mal helfen? Und ich gehe dafür nur noch die Hälfte drehen, ne?
Mhm. Aber da finde ich eine interessante Frage. Wie weit will man das mit der KI treiben?
Ja.
Weil am Ende ist es wieder so eine Frage, wo wir vorhin schon waren, mit Vertrauen. Vertraust du mir, wenn ich dir sage, die Systeme sind sicher, oder der AI?
Schon eher der AI wahrscheinlich.
So, genau.
Genau.
Ja, das ist natürlich schlecht.
Ja. Aber das ist wirklich eine spannende Frage. Also ob dann wirklich dein Job quasi sinnlos ist, ne, als IT. Wie ist die offizielle Berufsbezeichnung?
Ich studiere IT-Security.
IT-Security.
Ja.
Vogel. Spezialist. Okay.
Die Fachrichtung gibt es dann verschiedene. Zum Beispiel Consultant kannst du werden, IT-Security Consultant, wo du die Leute berätst. Oder, oder Penetrationstester, wo du einfach nur versuchst, irgendwelche Anwendungen kaputt zu machen und versuchst, da reinzukommen, ohne dass du reinkommen sollst. Ja.
Da sehe ich so ein bisschen die AI, muss ich sagen.
Beim Penetrieren?
Ja, beim Versuchen reinzukommen. Egal. Jedenfalls ist ja dann die spannende Frage, ob dann wirklich, ne, ob dein Job sinnlos wird oder sich nicht einfach nur ändert. Ganz oft ist ja aber auch bei so Rationalisierungs- und irgendwelchen Automatisierungsprozessen, dass sich die Berufe einfach ändern. Und vielleicht bist du dann einfach der quasi die richtige AI dabei hat und einfach den Leuten auch sagen kann, worauf sie vertrauen können und worauf nicht. Und da würde ich dir zustimmen, dass die Menschen schon auch gerne auf andere Menschen vertrauen.
Du bist der AI-Tester.
Also sowas AI, sehe ich tatsächlich AI. Im Tech-Bereich. gerade jetzt auch, was das Programmieren angeht, gibt es halt auch schon viele KIs, die dich quasi dabei unterstützen und du eigentlich noch sagen willst, was willst du schreiben, und dann gibt dir schon ein ganz gutes Beispiel. Das muss man meistens noch ein bisschen anpassen und dann läuft das eigentlich. Und da hat sich Coden schon auch ziemlich verändert in der Hinsicht, dass man eigentlich nicht mehr alles selber schreiben muss, sondern wirklich viel unterstützt wird und eigentlich noch so ein bisschen zusammenbauen muss.
Was aber momentan nicht dazu geführt hat, dass wir weniger Leute in der IT brauchen.
Ja, sondern mehr.
Ja. Das ist zwar alles effizienter geworden, aber die Anwendungsfelder haben sich eben so massiv noch vergrößert und ausgebaut, dass das alles im Moment kein Problem war. Die Frage ist jetzt, ist KI so ein großer Schritt, dass das alles eingeholt wird, diese Verbreiterung des Feldes und Vergrößerung des Bedarfs, oder eben nicht? Und da denke ich, ich würde jetzt sagen persönlich schon, aber davon abgesehen wird es ja auf jeden Fall so sein, dass es alles mega also viel effizienter noch wird, als es jetzt ist.
Ja, ich würde sagen, du kannst dich vor allem sehr viel mehr auf das konzentrieren, was dich als Mensch ausmacht eigentlich. Also was deine menschlichen Qualifizierungen sind.
Genau.
Und das ist ja nicht das Eingeben von Buchstaben über eine Tastatur, sondern eigentlich diese Strukturen, die man sich ausdenkt oder sich überlegt, wie soll was funktionieren sozusagen, was soll das am Ende können, was für einen Sinn soll das Ganze haben, und ich nicht mehr mit so technischen Details rumschlagen muss, sag ich mal. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass die KI da viel so die Drecksarbeit übernimmt, sag ich mal.
Ja.
Und wenn wir da mal auf die Ausgangsfrage zurückkommen, würde ich sagen, dass wenn man das jetzt auch mal dieses Menschliche sagt und jetzt nicht nur nach quasi danach schaut, was wird passieren und wie viel wird wegfallen, sondern auch was will denn der Einzelne, glaube ich, dass das schon immer noch einen relevanten, also ich glaube, es wird immer genug Arbeit geben, die zu machen ist. Ich glaube, dass die sich verändert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so weniger wird. Insgesamt, vielleicht wird es weniger, was man obligatorisch machen muss, aber ich glaube, dass der Mensch und viele Leute auch arbeiten wollen. Und sicherlich, man spricht ja auch immer, es ist ja auch immer viel der Talk darüber, ob jetzt die neue Generation viel weniger arbeiten will, weil jetzt alle Leute sowas sagen wie, ah, ich will Teilzeit machen oder ich will gerne nicht 40 Stunden arbeiten, sondern 30 und ich will Freitag frei haben und ich will was mit meiner Familie machen und bla bla bla, was ja alles voll verständlich ist, aber ich glaube, dass quasi wenn sich der Arbeitsraum auch so ein bisschen ändert und einfach noch menschenfreundlicher wird, wenn einfach weniger Menschen gibt, die arbeitsbedingt krank werden, oder wenn es weniger Menschen gibt, die einfach einen Burnout bekommen, oder wenn einfach die Arbeit sinnhafter sich anfühlt, dass dann die Leute durchaus auch Lust haben, 15 Stunden und, ich wage zu sagen, mehr die Woche zu arbeiten. Ich würde denken, dass 2060 die Leute mehr als 15 Stunden die Woche arbeiten.
Aber das ist ein guter Punkt, den du gebracht hast, dass ja eigentlich die Frage ist, was bedeuten diese 15 Stunden? Also du kannst maximal 15 Stunden arbeiten, weil nicht mehr Arbeit da ist sozusagen. Oder du musst nicht mehr arbeiten, weil die 15 Stunden, sag ich mal, für ein normales Leben vollkommen ausreichen.
Also wenn wir jetzt in die Zukunft gucken und sagen, hey, die Leute müssen 2060, obwohl die Arbeit in vielen Stellen entlastet wurde und bla bla bla, pipapo, alles viel effizienter ist, immer noch 40 Stunden die Woche arbeiten gehen, sind sie entweder hohl und machen richtigen Müll, oder unsere Wirtschaft wächst nochmal absolut krank und unser Lebensstandard erhöht sich nochmal extrem.
Absolut krank.
Absolut krank. Und ich glaube, ja, unser Lebensstandard wird sich noch ein bisschen erhöhen, aber ich glaube auch, dass man dass man irgendwie auch auf einem Level ist, wo man dann sagt, ey, ich habe lieber mehr Zeit, um diesen hohen Lebensstandard zu genießen, als jetzt meinen Lebensstandard noch zu erhöhen, weil ich eben trotzdem 40-Stunden-Woche mache, obwohl ich mit 20 Stunden die Woche leben könnte.
Okay, also geht es in der Zeit, in der Zahl eher darum, mit wie viel kannst du ein gutes Leben führen?
Naja, für mich geht es darum, aber die Frage ist ja, selbst wenn die Gesellschaft sagt, wir wollen alle unbedingt arbeiten gehen, oder nee, es geht auch darum, quasi eben genau das zu sagen. Also denkst du, die Gesellschaft wird sich so verhalten, dass sie sagen, wir wollen unbedingt arbeiten gehen und 40 Stunden machen? Oder denkst du, dass sie sagen werden, hey, wir haben so einen hohen Lebensstandard, ich gehe lieber doch nur 20 Stunden arbeiten? Und ich denke, es werden viele Leute sagen, ich gehe nur 15 Stunden, wie auch immer, 20 Stunden arbeiten.
Wenn das ausreicht zum Leben, ja.
Genau.
Ja.
Und ich denke nicht, dass dann alle so sind, ach, das reicht zwar zum Leben, aber meine Arbeit ist ja so erfüllend. Ich bleibe nur mal 20 Stunden mehr. Das
Problem ist ja, dass du dich an einen hohen Lebensstandard gewöhnst. Das ist ja nicht auf einmal reichen 15 Stunden.
Sondern kriegst natürlich ist das schrittweise.
Tendenziell mehr. Also zum Beispiel könntest du dir jetzt wahrscheinlich mit 2 Stunden in der Woche arbeiten gehen, einen Lebensstandard von 1630 leisten. Easy. und Leute mit einem, also Leute aus 1630 oder so würden ja sagen, ja, mach das doch, ist doch mega geil. Ich habe mein ganzes Leben lang so gelebt. Ich bin mega zufrieden, wenn ich das mit 2 Stunden die Woche machen kann, ist doch mega geil. Aber du hast halt so und sagst so, ja, aber wenn ich ein bisschen mehr mache, dann kann ich mir viel, viel geileren Lebensstandard leisten.
Ja, natürlich. Aber es ist ja trotzdem ein Ding, jetzt für die einzelne Person ist es schrittweise, der Lohn erhöht sich oder was weiß ich. Aber es steigen ja auch immer Leute komplett neu in den Arbeitsmarkt ein, so wie wir jetzt. Und wenn mir jetzt einer sagt, kannst du 20 Stunden die Woche einen guten Lebensstandard haben, den ich jetzt habe, dann sage ich erstmal nicht nein. Und so ist es
genau,
für die Leute, die dann halt einsteigen, sagen, auch, weißt du?
Und da würde ich halt sagen, dass das quasi eben auch, das meinte ich vorhin auch, dass es quasi so ein Mentalitätsding ist, dass man eben nicht nur darauf gucken muss, wie ändert sich die Notwendigkeit und der Standard und wie viel wird übernommen und bla bla bla, sondern man muss es ja jetzt nicht auf 1630 beziehen, aber ich glaube, selbst wenn du, also wenn du 70 Jahre zurückgehst oder so, wenn man das mal ehrlich vergleichen würde, wenn man gerade, wenn man jetzt so neue Technologien mit reinnimmt, wie viel einfacher Dinge geworden sind, kannst du bestimmt jetzt schon mit 10 Stunden die Woche so leben, wie vor 80 Jahren, 70, 80 Jahren.
Also die und Kaufkraft hat es jetzt nicht so krass erhöht.
Nee, aber du musst ja alles mit einbeziehen. Also du musst ja gucken, ne, welche Reisen kann ich machen und wie, wo komme ich überall hin, was habe ich für Access, wie kann ich Kulturangebote wahrnehmen. Da kannst du ja jetzt schon mal sagen, okay, Netflix, Kulturangebot des Jahrtausends, vor 100 Jahren konntest du da wirklich, wer hat da so viele Filme geguckt wie ich als Hartz-IV-Empfänger? Niemand. Keiner hat irgendwie Ansatz. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist also, schon das richtig, ist ja aber schon auf der anderen Seite gibt es auch so Dinge, trotzdem, die sich eben nicht verändern, wie zum Beispiel Butter. Ich muss fucking Butter, muss ich immer kaufen.
Nee, voll.
Und dafür habe ich damals 5 Stunden gearbeitet und dafür muss ich jetzt vielleicht nur noch 4 arbeiten. Ja.
Und ich glaube, dass du trotzdem auch recht hast, Simon, weil ich finde, dass trotzdem auch in unserer Generation das nochmal speziell so ist, dass eben auch von der Mentalität her sich was ändert, dass man einfach langsam bemerkt hat, nur weil jetzt nochmal ein Plus an Wohlstand dazukommt, einen Lebensstandard und jetzt quasi wir uns alle auch noch jeden Tag alle Filme der Welt leisten können, wird mein Leben nicht zwangsläufig immer besser dadurch, dass ich mehr arbeite. Sondern da ist langsam so ein bisschen die Erkenntnis, hey, ist es nicht am Ende wieder doch geiler, wenn ich mehr Zeit habe und so. Was ich jetzt so wahrnehme, dass es vor 50 Jahren noch nicht so war.
Mhm, genau.
Und ich glaube, und deswegen würde ich dir trotzdem zustimmen, dass sich das so ein bisschen dreht. Es wird immer die Leute geben, die einfach Bock haben, reich zu sein und Bock haben, mehr Geld zu haben und denen das wichtig ist. Und gerade Leute, die irgendwie selbstständig sind oder ein Unternehmen haben, die werden nie 15 Stunden arbeiten, weil die das in der Regel auch anders wahrnehmen, sondern also mehr so nach dem Motto, okay, ich mache das, was notwendig ist. Ich höre jetzt nicht einfach nach 5 Stunden auf, weil ich 5 Stunden gearbeitet habe. Aber trotzdem glaube ich schon, und da gebe ich dir voll recht, dass es immer mehr Menschen sagen werden, okay, naja, brauche ich das jetzt eigentlich echt oder ist es nicht doch schöner, wenn ich 2 Stunden mehr mit meiner Familie verbringen kann?
Genau.
Ja.
Ja. Gut, also wir haben jetzt tatsächlich eine relativ lange Podcast-Folge schon. wir haben natürlich noch, wir sind ungefähr in der Hälfte.
Wie viele habt ihr denn noch?
Wir sind in der Hälfte.
Okay, krass.
Also,
wie lange bist du noch beim Simon, Basti?
Bis Montag, irgendwann tagsüber.
Bis Montag, ja, okay. Aber vielleicht können wir, Basti, hättest du Bock, nochmal darüber zu reden?
Ja, gerne. Können wir gerne eine Fortsetzung machen.
Dann machen wir einen Teil 2.
Können wir einen Teil 2 machen.
Geil. Okay. Cool. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das kommt natürlich demnächst raus. Wir haben veröffentlicht ja richtig regelmäßig, ne? Also wird es auch nicht lange dauern.
Jetzt und müssen sich ja noch eine Person werbezeitig absprechen. Das heißt, es wird tendenziell schneller gehen.
Genau.
Ja, safe. Simon, bist du jetzt eigentlich im Podcasten zu hören?
Ich war.
Habt ihr da was aufgenommen?
Genau, ich habe eine Folge Gast gemacht. Hier nochmal kleine Werbeblock an dieser Stelle.
Das ist toll, ja.
Hört da mal rein in den Podcasten. Das ist auch ein ganz okayer Podcast. Ich war jetzt dabei, dadurch war natürlich eine glorreiche Folge geworden. Ja. Das kann man sich natürlich mal geben. Und vielleicht werdet ihr dann ja aus Versehen Fan von diesem Podcast und hört ihn in Zukunft auch immer mal.
Wenn dieser Podcast mal nicht liefert.
Oder? Genau, zum Beispiel.
Ja. In dem Sinne, hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Sehr schön. Ja,
bis zur nächsten Folge.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.